NDR Info. Themen des Tages.
Ich habe mich abschließend entschieden, die Zustimmung zu unserer Politik ausschließlich in der Mitte zu suchen. Ein markantes Zitat aus der Parteitagsrede von Friedrich Merz heute, denn alle, die ihm gegenüber saßen, wussten ja noch, was Merz und die Union vor gut einem Jahr im Bundestag gemacht hatten, nämlich einen Text zur Asylpolitik zusammen mit der AfD beschließen zu lassen. Was ist der Kurs der Kanzlerpartei? Das Thema des Tages heute. Ich bin Markus Schubert. Guten Tag. Wir blicken aber auch auf die Entscheidung des US Supreme Courts, Trumps Sonderzölle zu kippen, auf die prekäre Verkehrslage rund um den Elbtunnel und auf den Olympiatag mit Gold für Deutschland. Friedrich Merz hat sich Zeit genommen, seinen CDU-Parteitagsdelegierten die Welt zu erklären. Die Welt, in der wir stecken, die Welt, in die er handeln muss. Und wie schwierig, aber doch auch alternativlos es ist, das aktuell an der Seite der Sozialdemokraten zu tun. Die Frage ist, wird das reichen, um den angestauten Frust gerade bei seinen langjährigen Unterstützern abzubauen, ehe seine Wiederwahl ansteht? Georg Schwarte berichtet.
Da steht der Kanzler als CDU-Chef am Pult, Parteitag, vor 1001 Delegierten, und vor ihm in der ersten Reihe sitzt sie, die Altkanzlerin.
Mein allererster Gruß gilt Ihnen und euch.
Sie, Angela Merkel, muss aber noch 10 Minuten warten. Vor Beginn freundlicher Händedruck, Smalltalk Merz mit Merkel, die Kameras auf ihr, auch als sie dann dran war.
Liebe Angela, herzlich willkommen in Stuttgart.
Da stehen sie alle auf im Saal, Jubel. Die CDU und ihre Altkanzlerin versöhnt, irgendwie ganz nach dem Parteitagsmotto, Verantwortung verpflichtet. Auch weil in 16 Tagen in Baden-Württemberg gewählt wird. Für Merz war schon vorher klar, seine Rede ist wirklich wichtig heute. CDU-Generalsekretär Linnemann hatte gefordert, der Funke muss überspringen, aber das dauerte. Erstmal gab es den selbstkritischen Merz.
Ja, ich will freimütig einräumen, vielleicht haben wir nach dem Regierungswechsel nicht schnell genug deutlich gemacht, dass wir diese gewaltige Reformanstrengung nicht von heute auf morgen schaffen können. Ich nehme diese Kritik an.
Und nicht nur die. Die Aufhebung der Schuldenbremse, das gebrochene Wahlversprechen, die Wut vieler Merz-Anhänger darüber. Merz bittet um Verständnis. Das sei ein schwerer, aber richtiger Brocken gewesen.
Ich möchte, dass Sie das alle wissen. Es war es auch für mich. Diese Entscheidung war vielleicht die schwerste, die ich in den letzten 12 Monaten zu treffen hatte.
Und der Funke sprang dann erst nach 40 Minuten über, phasenweise, zumindest als Merz den Motivator, den Macher gab.
Ich will antreiben, ich will uns ehrgeizige Ziele setzen. Deutschland muss zur Höchstform auflaufen, liebe Freundinnen und Freunde. Sonst schaffen wir das nicht, was wir uns vornehmen müssen.
Zur Höchstform liefen dann später manche Stellvertreter von Merz, auch die CDU-Ministerpräsidenten, auf. Ihre Botschaft formuliert Hendrik Wüst, der Ministerpräsident aus NRW, stellvertretend. Jetzt gelte es anpacken für Deutschland, machen.
Und jetzt ist wieder so ein Moment. Jetzt entscheidet sich, ob Deutschland die Aufholjagd wagt und sie auch gewinnt. Und deshalb Kopf hoch, Deutschland.
Davor klare Kante des Kanzlers in Sachen AfD. Mit denen, die das Land gerade zu einem riesigen Selbstbedienungsladen machten, niemals, sagt Merz.
Ich habe mich abschließend entschieden, die Zustimmung zu unserer Politik ausschließlich in der politischen Mitte unseres Landes zu suchen.
Aber weil diese Merz-CDU zuletzt häufig als sozial eher kalt daherkam, der CDU-nahe Wirtschaftsrat die Zahnarztkosten kappen wollte, stand dann da Karl-Josef Laumann, einer der Merz-Stellvertreter, und erinnerte an das, was dieser Merz eben häufig nicht als erstes ausstrahlt, Empathie.
Das haben wir zu unterstützen, die Solidarität, die Nächstenliebe, der familiäre Zusammenhalt. Das sind auch Werte, die für die CDU stehen, die Empathie hat für die Lebenswerke unserer Bürgerinnen und Bürger.
Wichtigster Programmpunkt heute dann die Wahl des Parteichefs. Wie viel Unterstützung hat Merz nach dem rumpeligen Koalitionsstart, nach Wahlenttäuschung bei den Merz-Ultras? Knapp 90% bekam er beim letzten Mal. Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Günther bat offen wie andere auch, helft unserem Kanzler, wir sind eine Familie.
Und deswegen bitte ich euch alle herzlich um Unterstützung nachher bei der Wahl, dass wir ihn mit einem riesen Rückenwind von diesem Parteitag in die nächsten Herausforderungen schicken.
Wie riesig war der Rückenwind am Ende? Merz wollte 90+, aber noch reden sie hier in Stuttgart. Die Wahl des Vorsitzenden, sie verschiebt sich wohl bis in den frühen Abend.
Georg Schwarte aus Stuttgart. Am Nachmittag habe ich mit Professorin Ursula Münch über Merz, die CDU und ihren Bundesparteitag gesprochen. Die Direktorin der Akademie für politische Bildung in Tutzing ist profilierte Kennerin der Union. Wenn Friedrich Merz Sie nach seiner Rede gefragt hätte, wie war ich, was würden Sie ihm sagen?
Ich fand die Rede gut. Ich fand aber auch, dass er einen Fehler gemacht hat, den er meines Erachtens eher nicht hätte begehen sollen. Ich finde, er hat zu viel über Außenpolitik gesprochen. Damit hätte ich an seiner Stelle zumindest nicht so einen starken Schwerpunkt gesetzt. Mir ist klar, das ist ein sehr wichtiges Thema. Aber ich hatte schon den Eindruck im Vorfeld, dass jetzt auf dem Parteitag einfach auch andere Themen, die innenpolitischen Themen, doch ganz wichtige sind, weil das die strittigen Themen sind und weil dort die Leute den Eindruck haben, es geht zu wenig voran. Und vor dem Hintergrund habe ich seine Schwerpunktsetzung nicht verstanden. Von dem Punkt, aber das ist natürlich ein gravierender abgesehen, fand ich das eine gute Rede, auch eine motivierende Rede.
Aufs Ergebnis warten wir noch. Der Beifall war ansehnlich. Mit welchem Ergebnis kann er denn leben? Ein irgendwie ehrliches, das aber nicht so niederschmetternd ist wie jenes, das die SPD ihrem Parteichef und Vizekanzler beschert hat?
Naja, das war ja eine richtige Watschen, würde man in Bayern sagen, für Herrn Klingbeil. Nein, also das muss natürlich für Friedrich Merz wesentlich besser werden. Das wird nicht so gut sein wie das letzte um die 90. Mhm. Schön wäre es aus seiner Sicht, wenn es über dem CSU-Ergebnis über Markus Söder sein 83, noch mal was läge. Das würde ihn sicherlich sehr freuen. Ich halte eher so um die 80% eher für wahrscheinlich. Mhm.
Applaus gab es immer besonders, wenn Merz mal den Grünen einen mitgab, aber auch als er die, wie er sagte, abschließende Entscheidung verkündete, politische Mehrheiten nur in der Mitte zu suchen. Ist das so eine Art Selbstbindung oder musste er das für sich persönlich klarziehen, ohne auszuschließen, dass vielleicht andere Christdemokraten in diesem Wahljahr in den Ländern eine Mehrheit auch anderswo finden?
Also natürlich eine Mischung von allem, aber in erster Linie ist ihm das Friedrich Merz ganz offensichtlich ein großes Bedürfnis, das klarzustellen, dass er nun wirklich nicht mit der AfD koalieren will und es auch ganz dringend allen Landesverbänden in ostdeutschen Ländern anrät. Und an der Reaktion hat man ja gemerkt, dass das schon ein wichtiges Thema ist, das die Partei umtreibt. Natürlich weiß man, dass manche Regierungsbildung womöglich schwierig werden mag, aber bis zu den Wahlen ist ja noch ein bisschen Zeit in den ostdeutschen Ländern. Und jetzt heute ging es ja aus der Sicht von Friedrich Merz und dem Parteitag darum, zu sagen, wir haben da noch nichts aufgegeben.
Wer ist denn nun der Hauptgegner der CDU?
Der Hauptgegner der CDU ist die AfD, meines Erachtens. Die AfD deshalb, weil sie bei den Wahlen erfolgreich ist. Die AfD deshalb, weil sie einen Teil der früheren Wählerschaft auch der Union, der CDU und der CSU weggenommen hat, aber natürlich auch ganz viele Wählerinnen von der SPD und Wähler von der SPD bekommen hat. Aber vor allem ist die AfD der Hauptgegner der CDU, weil es das Ziel der AfD ist, die CDU zu zerstören. Also die CDU kann nicht wollen, dass man mit der AfD koaliert, weil letztendlich geht es der AfD darum, die CDU überflüssig zu machen. Das sagt sie ganz unverhohlen, einzelne Protagonisten von ihr. Also insofern Hauptgegner AfD.
Und dann war da heute noch eine aufmerksame Zuhörerin in Reihe 1, auf deren Mimik und Gestik man genau blickte. Was ist das Kalkül Angela Merkels, sich zu zeigen und die Partei und den Parteichef mit ihr zu konfrontieren?
Ich glaube, dass es ihr nicht um Konfrontation ging, sondern um das, was eine Volkspartei, was die Union ausmacht, nämlich das Integrierende. Meines Erachtens wollte die frühere Parteivorsitzende zeigen, dass die Partei viele verschiedene Flügel, Teile, Milieus umfasst und dass sie eins davon ist und dass es nicht um die Konfrontation Merz versus Merkel-Anhänger geht, sondern dass es für die Union darum gehen muss, diese verschiedenen Teile der Partei zu integrieren, so wie es immer das Erfolgsrezept der CDU war. Ich glaube, das war der Grund, warum sie aufgetaucht ist und warum sie da war.
Die Politikwissenschaftlerin Ursula Münch in den NDR Info Themen des Tages.
NDR Info. Die Meinung.
Die CDU, trotz Enttäuschungen und Verärgerung, alle hinter Merz. Der Kommentar von Uli Haug.
Die CDU ist vermutlich wieder Kanzlerwahlverein. Die 1001 Delegierten lieferten das klare Signal, dass sie Kanzler und Parteichef Friedrich Merz in einer schwierigen Lage nicht noch mit einem schlechten Wahlergebnis abstrafen wollen. Schließlich hat die Partei im Moment nur Merz. 10 Minuten stehender Applaus, Wahlempfehlungen der Ministerpräsidenten Wüst und Günther, Angela Merkel in der ersten Reihe. Das Symbol, die CDU versammelt sich hinter ihrem Parteivorsitzenden. Zugegeben, Friedrich Merz war in seiner Rede für seine Verhältnisse selbstkritisch. Er gestand ein, zu viele, zu schnelle Reformerfolge versprochen zu haben. Er gestand ein, dass ihm die Milliarden Schulden für Bundeswehr und Infrastruktur schwer gefallen sind. Und Merz warnte den Koalitionspartner SPD und die eigene CDU davor, sich zu sehr im reformpolitischen Klein-Klein zu verhaken. Merz bemühte sich, Zuversicht zu versprühen und sparte die großen Themen aus. Rente, Gesundheit, Pflege, zur drängenden Reform des Sozialstaats kam von Merz nichts. Keine Reformrede. Doch das war der CDU egal. Sie wollte die Reihen schließen hinter Friedrich Merz. Das ist ihr gelungen. Doch dieser Erfolg könnte von kurzer Dauer sein. Wenn im März die Landtagswahlen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz verloren gehen, dann war es das schon wieder mit der Wiederbelebung des Kanzlerwahlvereins.
Die Meinung von Hauptstadtkorrespondent und Parteitagsreporter Uli Haug. Ein Schlag ins Gesicht für Donald Trump. Ausgerechnet vom obersten Gerichtshof der Vereinigten Staaten, den ja die Republikaner im Kongress über Jahre mühevoll mit konservativen Gefolgsleuten nachbesetzt hatten. Aber Juristen sind es halt doch und urteilten nun mit 6-3 Stimmen, der Großteil der von Trump freihändig über den Globus hinweg verhängten Sonderzölle sind nicht rechtens. Lukas Knauer aus der NDR-Info-Redaktion ist im Studio. Was bedeutet das jetzt?
Also die Zölle sind ja ein zentrales Element der aktuellen Wirtschaftspolitik der Regierung Trump. Und diese Politik verliert durch die Entscheidung des Supreme Court nun möglicherweise ihr Fundament. Ökonomen schätzen, dass die USA mit den jetzt für unrechtmäßig erklärten Zöllen mehr als 175 Milliarden Dollar eingenommen hat. Ob die US-Regierung die Einnahmen nun zurückzahlen muss, ist noch nicht klar. Das wird sicher nochmal die Gerichte beschäftigen. Auch, dass die Trump-Administration nun von heute auf morgen ihre Handelspolitik ändern wird, ist wohl eher unwahrscheinlich. Davon gehen zumindest einige Experten, wie der Chefvolkswirt der ING-Bank Carsten Chesky aus. Trotzdem ist dieses Urteil ein herber Schlag für Trumps Politik.
Wie fallen denn sonst die Reaktionen auf das Urteil des Supreme Court aus?
Also US-Finanzminister Scott Bessent hat angekündigt, dass die Regierung andere rechtliche Begründungen prüfen werde, um möglichst viele der Zölle beizubehalten. Die Regierung Trump hatte ja die Abgaben mit einem Gesetz aus dem Jahr 1977 begründet, dem International Emergency Economic Powers Act. Das Gesetz erlaubt dem Präsidenten, den Handel in einem nationalen Notstand zu regulieren, wurde aber bislang für Sanktionen und nicht für Zölle genutzt. Und da hat der oberste Gerichtshof jetzt festgestellt, dass Trump seine Befugnisse überschritten hat. Ein Sprecher der Europäischen Union, die ja auch von den Zöllen betroffen war und ist, hat sich ebenfalls zu Wort gemeldet. Man werde die Entscheidung des obersten Gerichtshofs der USA sorgfältig prüfen. Unternehmen auf beiden Seiten des Atlantiks seien abhängig von stabilen Handelsbeziehungen und die EU werbe eben dafür, dass Zölle weiter reduziert werden.
Danke, Lukas Knauer, für die Informationen und Einordnungen. 12 Stunden verbrachte Andrew Mountbatten Windsor bei der Polizei, wurde an seinem Geburtstag über Verfehlungen der vergangenen Jahrzehnte ausgefragt, ehe er wieder nach Hause durfte, wo immer er derzeit noch ein Heim hat. Während sein Bruder, König Charles III., weiter von ihm abrückte und begrüßte, dass das Gesetz seinen Lauf nimmt. Die Ermittlungen gehen weiter und neue Durchsuchungen gab es heute auch. Christoph Prössel berichtet.
Gestern Abend in London. Die Limousine des Königs fährt vor. London Fashion Week. Charles steigt aus. Er wird empfangen von Journalisten. Den unangenehmen Fragen kann er sich nicht entziehen. Wie er sich fühle nach der Verhaftung seines Bruders, will eine Journalistin wissen. Charles verzieht keine Miene. Die Show muss weitergehen. Zuvor hatte der Palast eine Mitteilung rausgegeben. Darin distanzierte sich der König von seinem Bruder. Das Gesetz müsse seinen Lauf nehmen, heißt es darin. Anna Whitelock ist Professorin für Geschichte und beobachtet den Palast seit Jahren.
Der König bezog sich auf seinen Bruder ohne irgendein Zeichen der Verbindung oder Zuneigung. Er erwähnte Andrew Mountbatten Windsor so, als wäre er irgendjemand. Das war bemerkenswert. Der König sagte, nun muss das Gesetz Anwendung finden. Das ist grünes Licht für die Polizei und die Gerichte zu tun, was nötig ist. In seiner Zeit als Handelsgesandter soll er sein Amt ausgenutzt haben, um vertrauliche Informationen weiterzugeben, unter anderem an den Sexualstraftäter Jeffrey Epstein. Ein Vorwurf, der sich durch zahlreiche E-Mails in den Epstein-Files verdichtet. Sollte es zur Anklage kommen, droht ihm lebenslange Haft. Gestern Abend ist der ehemalige Prinz nach 11 Stunden im Polizeigewahrsam entlassen worden und das an seinem 66. Geburtstag. Die Ermittlungen werden fortgeführt, Anna Whitelock. Der Grund für die Verhaftung gestern war Fehlverhalten im öffentlichen Amt. Es geht also erst einmal nicht um all die anderen Vorwürfe, die untersucht werden, Missbrauch, Menschenhandel und seine Verbindung zu Epsteins Opfern. Aber das muss alles in den Kontext. Das bekannteste Opfer ist Virginia Giuffre. Sie klagte gegen Andrew Mountbatten Windsor und schrieb ein Buch. Die Klage endete mit einem Vergleich und einer Millionenzahlung. 2025 nahm sie sich das Leben. Die Familie des Opfers begrüßte die Verhaftung gestern, Sky und Amanda Roberts. Ich muss den König loben und wie das Vereinigte Königreich hier vorgegangen ist. Es muss weitere Ermittlungen geben, wie in Norwegen, wie im Vereinigten Königreich. Dort gibt es vielleicht 5 Verdächtige. In den USA sind es Dutzende Täter. Die Ermittlungen der britischen Behörden gehen weiter. Die Polizei durchsuchte auch heute den ehemaligen Wohnsitz in Windsor. Ob es zur Anklage kommt, ist derzeit noch offen.
Christoph Prössl aus London. Die E5, das ist die Gruppe der 5 größten europäischen Staaten, Deutschland, das Vereinigte Königreich, Frankreich, Italien und Polen. Auf sie kommt es mehr und mehr an, wenn sich die USA weniger und weniger kümmern um das Überleben der Ukraine und um Europas Sicherheit und Stabilität. Die Verteidigungsminister der E5 kamen heute in Krakau zusammen. Ein Thema war eine kostengünstige Abwehr von Billigdrohnen und eben die Ukraine an der Schwelle zum 5. Kriegsjahr. Jürgen Buch.
Europa ist aufgewacht. Das war die Botschaft des polnischen Verteidigungsministers Władysław Kosiniak-Kamysz. Die Gruppe der E5, also der 5 militärisch bedeutsamen europäischen Staaten, sei sich einig, dass man im Bereich der Verteidigung solidarisch zusammenarbeiten müsse. Unsere Hauptaufgabe ist es, so stark zu sein, dass es niemals irgendjemandem in den Sinn kommt, Staaten der Europäischen Union, der NATO oder der E5-Gruppe anzugreifen. Es geht darum, dem, der es braucht, Hilfe zu leisten und sich gegenseitig zu unterstützen. Wir geben etwas, aber wenn es nötig ist, können wir auf die Hilfe anderer zählen. Die Verteidigungsminister von Deutschland, Polen, Frankreich, Großbritannien und Italien haben bei ihrem Treffen in Krakau erklärt, dass sie im Rüstungsbereich enger zusammenarbeiten wollen. Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius erklärte, dazu sei eine gemeinsame Vereinbarung unterzeichnet worden.
Dabei wird unter anderem die neue Initiative LEAP eine wichtige Rolle spielen von unseren britischen Freunden, eine Initiative zur Entwicklung und Beschaffung von sogenannten Low-Cost-Effektoren und autonomen Plattformen. Die Idee ist einfach ausgedrückt, wir wollen innovative Systeme, insbesondere zur Verteidigung gegen Drohnen, schnell und preiswert entwickeln und dann ebenso schnell in hoher Zahl produzieren. Das ist von zentraler Bedeutung.
Wie viel Geld in die neue Initiative fließen soll, sagten die Verteidigungsminister nicht. Sie erklärten aber, solche Wege der Zusammenarbeit sollten in Zukunft öfter beschritten werden. Es gehe unter anderem darum, sich besser gegen hybride Angriffe zu wappnen. Dazu sollten auch die Sicherheitsdienste der Länder enger kooperieren. Die Verteidigungsminister erklärten, sie seien sich einig, dass die Ukraine in ihrem Abwehrkampf gegen Russland weiter unterstützt werden müsse.
Egal, wer in Hamburg in diesen Tagen streikt, es ist immer die Gewerkschaft Verdi, die dazu aufruft. Bei verschiedenen Nahverkehrsunternehmen und eben bei der Autobahn GmbH des Bundes, um deren Haustarifvertrag es im Arbeitskampf geht. Das betrifft heute und am Montag den Elbtunnel, ein neuralgischer Punkt auf der Nord-Süd-Achse, die aber das ganze Wochenende über auch durch eine Sperrung für die Langzeitbaustelle auf der A7 unterbrochen ist. Die Auswirkungen fasst Finn Kessler zusammen.
Also der Streik ist auf der A7 deutlich spürbar. Und zwar ganz besonders ab dem Dreieck Nordwest am Übergang A23 und A7. Dort staut sich der Verkehr Richtung Süden. 45 Minuten länger dauert es dort zum Teil. Auf der anderen Elbseite sieht es ein bisschen entspannter aus. Ab Heimfeld Richtung Norden gab es etwa eine halbe Stunde Verzögerung. Mittlerweile hat sich das aber ein wenig aufgelöst. Auch auf den Ausweichrouten durch die Stadt kann es zum Teil voll sein. Bestreikt wird ja die Tunnelleitzentrale und deshalb sind im Elbtunnel und in den Lärmschutztunneln Schnelsen und Stellingen jeweils nur 2 Fahrstreifen pro Richtung frei. Der Verkehr wird also deutlich eingeengt. Dazu kommt ab heute Abend noch eine Vollsperrung der A7 wegen Bauarbeiten. Betroffen ist der Bereich zwischen den Anschlussstellen Stellingen und Heimfeld. Diese Sperrung gilt für das ganze Wochenende und das heißt, auch der Elbtunnel ist dicht. Aufatmen können Autofahrer ab Montag aber noch nicht, denn dann wird wieder gestreikt. Und erneut sind in den Hamburger A7-Tunneln dann nur 2 Spuren Richtung Norden und Süden frei. Autofahrer müssen sich also noch bis Dienstag auf deutlich vollere Straßen einstellen.
Hamburg-Reporter Finn Kessler.
NDR Info. Die Olympischen Winterspiele in Italien.
In den vergangenen Tagen musste man immer mal erklären und erzählen, warum deutsche Athletinnen und Athleten trotz guter, selbst geschaffener Ausgangslage die Medaillen am Ende liegen ließen und anderen überließen. Aber heute, Daniela Mayer kam vor und siegte. Im Olympiastudio in Antols ist Kerstin von Kalkreuth zugeschaltet. Das war Skicross, das war krass und das war Gold.
Ja, genau. Skicross ist das, wo 4 Frauen parallel einen Berg herunterfahren, aber nicht nur einfach so, sondern über Buckel, über Rampen und dann noch ein paar Kurven fahren. Das hat sie wirklich ganz hervorragend heute gemacht. Vom ersten Qualifikationslauf bis zum Finale war sie immer die Stärkste. 29 Jahre ist sie inzwischen alt, die Schwarzwälderin. Und vor 4 Jahren gab es noch ein richtiges Drama um Daniela Mayer. Da ist sie nämlich behindert worden und im Finale nur 4. geworden. Gegen eine Schweizerin. Dann wurde Einspruch eingelegt. Sie hat zwischendurch die Bronzemedaille gehabt. Die wurde ihr wieder aberkannt. Und erst ein Jahr nach den Spielen in Peking stand fest, die Schweizerin und Daniela Mayer haben beide Bronze bekommen. Und diese Schweizerin, Fanny Smith, die hat heute Silber gewonnen. Und diesmal haben beide von Anfang an zusammen gefeiert.
Biathlon, Massenstart, das war die Entscheidung am Nachmittag bei Ihnen in Antols. Aber der beste Deutsche landete ein Treppchen unterm Siegertreppchen.
Ja, Philipp Horn aus Frankenhain in Thüringen ist am Ende 4. geworden. Bis zum letzten Schießen sah es gut aus. Dann hat er einmal daneben geschossen und konnte den Franzosen Fillon Maillet in der Loipe nicht mehr aufhalten. Und Philipp Horn war natürlich super enttäuscht.
Das war wahrscheinlich mein letztes olympisches Rennen. Das war die letzte Chance für eine olympische Medaille. Ich war so knapp dran. Letzte Runde ist eigentlich das, was ich kann. Und ich war einfach nicht stark genug.
Heute war er nicht stark genug. Damit bleiben die Biathletinnen und Biathleten bisher ohne Einzelmedaille bei diesen Spielen.
In Cortina geht's gleich los mit dem Zweierbob der Frauen. 2 Läufe heute, 2 morgen. An wem messen sich die deutschen Athletinnen? An denen, die vor und nach ihnen runterbrettern? Oder an den deutschen Männern, die den ganzen Medaillensatz eingesammelt hatten?
Eher an den deutschen Männern oder aneinander, würde ich sagen, weil Laura Nolte und Deborah Levy sind die absoluten Top-Favoritinnen auf die Goldmedaille hier. Aber Lisa Buckwitz aus Thüringen hat hervorragend trainiert, genau wie Kim Kalicki, die auch für eine Medaille gut ist. Also vielleicht orientieren sie sich doch an den Männern, die ja den kompletten Medaillensatz im Zweierbob geholt haben in Cortina d'Ampezzo.
Kerstin von Kalkreuth war das live aus dem Olympiastudio am Ende der NDR Info. Themen des Tages am Freitag.